Ein Lied von David. Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem nächsten davon und eine Nacht sagt es der anderen weiter. Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Die Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen kommt sie strahlend heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Siegesgewiss wie ein Held beginnt sie ihren Lauf. Am fernen Horizont geht sie auf und wandert von einem Ende des Himmels zum anderen. Nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar. Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Bewahre mich vor mutwilligen Sünden und lass nicht zu, dass sie Macht über mich gewinnen. Dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von schwerer Schuld. Herr, lass dir meine Worte und meine Gedanken gefallen. Du bist mein schützender Fels, mein starker Erlöser.
Ja, auch ich wünsche euch allen einen guten Morgen. Ich möchte heute Morgen eine zweite Predigt halten, eben genau mit demselben Thema wie am letzten Sonntag, vom Sinn meines Lebens, mein Gebet und auch mein Gespräch mit Gott. Ja, gerade weil wir eben in so einer Zeit mit vielen Konflikten leben, gerade weil wir auch in Europa nicht nur vom Krieg hören, sondern weil wir Krieg in Europa haben, in der Ukraine ist Krieg, jetzt noch der Krieg in Israel, Flüchtlingsströme. Die Menschen in Europa haben Angst und wählen immer häufiger rechtsradikal. In diesem Jahr gab es eine große Anzahl von Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, Dürrekatastrophen, Waldbrände. Und jetzt könnte ich natürlich auch meiner Predigt so eine Ausarbeitung weitergeben über all das, was Schlimmes passiert und wie schrecklich das doch auch alles ist. Also so, wie wir das halt jeden Tag auch in den Medien sehen und hören, wenn wir uns das denn anschauen und ansehen. Und das ist ja auch tatsächlich wirklich schrecklich und manches Mal auch erschreckend, was da alles so passiert. Aber gerade in den Gottesdiensten sollten wir doch diese so wichtigen Gegenakzente setzen, damit wir das weitergeben, was uns nicht erschreckt, sondern was uns tröstet, Halt und Hoffnung gibt. Und deshalb heute eine zweite Predigt mit diesem Thema vom Sinn meines Lebens, mein Gespräch, mein Gebet mit meinem Gott. Wenn wir unsere Beziehungen durch Gebet mit Gott verbessern, dadurch hören nicht immer sofort schlagartig alle Kriege dieser Welt auf. Aber durch unsere gelebte Beziehung mit Gott können wir unsere inneren Konflikte, unseren inneren Konflikt, unseren inneren Krieg, das, was in uns tobt, was uns auffüllt und das, was uns belastet und das, was uns unsere Lebensfreude nimmt, diese inneren Konflikte können wir mit einer gelebten Beziehung zu unserem Schöpfer und Erlöser, also mit Gottes Hilfe dann, wieder in Frieden umwandeln. Ist das nicht toll? Es ist wirklich möglich. Diese Zusage gibt uns Gott. Also warum ist dein Gebet, dein Gespräch mit Gott so wichtig? Weil eben dieses Gebet ein wichtiges und wesentliches Fundament für den Sinn deines Lebens ist. Also suchst du den Sinn deines Lebens? Dann rede mit deinem Schöpfer und Erlöser. Dann komm vor Gott zur Stille. Höre auf ihn. Gott ist ein Beziehungsgott. Deswegen hat er uns Menschen gemacht. Deswegen hat er dich gemacht. Gott will eine gelebte Beziehung mit dir. Und Gespräch ist ein wirklich guter Ausdruck, eine wirklich gute Ausdrucksmöglichkeit von gelebter Beziehung. Und deshalb ist die Sinnsuche des Menschen auch im Gespräch mit Gott zu suchen und zu finden. Und Gott antwortet auf deine Gebete. Er wird dein Herz ansprechen, dein Gewissen und deine Gedanken. Und Gottes Antworten auf deine Lebens- und Sinnfragen, sie stehen auch in der Bibel. Dort kannst du da nachlesen. Jesus ist die Antwort auf deine Sinnfrage. Das ist ein Grund, weshalb ich auch die Evangelien so sehr liebe, weil in den Evangelien wird ausführlich über das ganze Leben von Jesus berichtet, das, was er gesagt und getan hat. Weil Jesus der Sohn Gottes ist, deshalb und in den Evangelien darüber berichtet wird, ist es ein unfassbar großer Schatz, die zu haben, darin zu lesen und uns danach zu richten. Ja, auch die großen Männer und Frauen der Bibel waren auch immer Beter und Beterinnen. Ihnen war das Gespräch mit Gott wichtig, und zwar immer, in guten und auch in schlechten Zeiten, in schlechten, aber auch in guten Zeiten. Die Propheten redeten mit Gott, Mose redete mit Gott, Jesus kommunizierte mit Gott, die Apostel redeten mit Gott und auch David, auch der König David, der Mann der Höhen und der Tiefen, der glorreichen Zeiten, der Anfechtungen und auch der Sünden, auch dieser David redete mit Gott. Und gerade deshalb können wir auch viel von dem Gebetsleben von David lernen, weil David eben nicht nur ein Überflieger war, sondern weil auch er immer wieder ganz tief gefallen ist oder mit starken Anfechtungen und Angriffen leben musste. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, können wir viel von seinem Gebetsleben lernen, gerade weil er auch viele seiner Gebete aufgeschrieben hat. Also heute, wie schon gesagt, es geht um dasselbe Thema wie letzten Sonntag, aber heute geht es um einen anderen Psalm, Psalm 19. Auch der Psalm 19 ist ein Psalm Davids. Ich lese noch einmal die Verse 1 bis 7. Ein Psalm David vorzusingen, da passe ich jetzt, aber ich lese es. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache, ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Und dennoch, ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. David ist begeistert von der Schöpfung Gottes. In diesem Psalm bringt er es mit einer wunderbaren Art und Weise zum Ausdruck, was der Schöpfer Gott gemacht hat. Einerseits ist dieses ein Lied, der Psalm 19 ein Lied, aber andererseits ist David in der Lage, die Tatsachen der Schöpfung kurz und treffend zum Ausdruck zu bringen. David will erreichen, dass die Menschen sich doch wirklich einmal die Zeit nehmen, um sich die Schöpfung Gottes ganz genau anzusehen. Denn wenn wir Menschen das machen, können wir auch in der Schöpfungskraft Gottes Gott selber erkennen. Nur einmal ein kleines Beispiel hier auf dem Bild, ein kleines Beispiel aus der Schöpfung Gottes. Das ist ein Bild, das ich in unserem letzten Urlaub gemacht habe. Das ist ein Bild von einer Seebrücke, also eine Seebrücke, die nicht über die Ostsee geht, sondern weit in die Ostsee hineingeht, weit in die Ostsee hineingebaut ist. Von dem Standort aus, von dem ich dieses Bild gemacht habe, da kann man noch nicht einmal so ganz genau das Ende dieser Seebrücke erkennen. Und das Ende der Ostsee können wir sowieso nicht erkennen. Himmel und Ostsee scheinen irgendwie so ineinander überzugehen. Und nur beim ganz genauen Betrachten kann man erkennen, dass da ganz unten rechts, da ist ein bisschen was von meinem Schatten zu sehen. Also meine Arme, ein bisschen was von der Schulter und das Handy, mit dem ich das Foto gemacht habe. Also ich hatte einen Standort, ja, einen sehr begrenzten Standort, von dem ich in die Weite gucken konnte, eine Weite, die ich an diesem Tag nicht erreichen konnte. Und selbst wenn ich bis an das Ende des da sichtbaren Horizonts gegangen wäre, dann hätte sich wieder ein neuer Horizont aufgetan, den ich dann zwar hätte sehen können, aber nie erreichen können. Und das ist ja nur so ein Bild aus der irdischen Weite, die wir sehen können. Wir wissen, dass das Weltall noch um ein Vielfaches weiter ist. Und David sagt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seine Hände Werk. Wenn wir dieser Schöpfung Gottes zuhören, dann können wir hören, wie groß unser Schöpfer ist. Und mit Zuhören ist hier auch gemeint, alle Sinnesorgane zu öffnen, zu sehen und zu schauen, mal ganz genau hinzuschauen. Was sich dort alles in der Schöpfung Gottes offenbart. Doch was machen die Menschen? Jetzt mal nur ein Beispiel von Menschen, die nicht an Gott glauben, was diese Menschen stattdessen machen. Also anstattdessen sich die Schöpfung genau anzuschauen, den Schöpfer dafür zu preisen, was machen sie stattdessen? Ein Beispiel aus der heutigen Zeit, also das heutige Zeit meine ich jetzt, es beginnt 2016. 2016 startet eine Rakete unter dem Missionsnamen OSIRIS-REx ins Weltall. Also eine Rakete wird ins Weltall geschossen. Diese Rakete hat einen Auftrag, unbemannte Rakete, hat trotzdem einen Auftrag. Sie soll von einem Asteroiden Weltallstaub holen. Das hatte bisher noch nie jemand geschafft. Der Flug dorthin dauerte 2 Jahre zu diesem Asteroiden. Weitere 2 Jahre wurden benötigt, um einen Ort auf diesem Asteroiden zu finden, wo sie dann mit so einem Staubsauger das Staub da runter saugen können. Und jetzt im September ist die Sonde wieder zurück zur Erde zurückgekommen. Also das Ganze hat 7 Jahre gedauert. 7 Jahre. Von der Wissenschaft, von den Wissenschaftlern wird das gefeiert. Denn das hatte noch nie jemand geschafft. Vor allem wurde es gefeiert, was für eine große Menge Weltallstaub sie zurück zur Erde bringen konnten. Jetzt mal so ein paar Vergleich von Menge. Ja. Also eine Rakete, ich habe mal geguckt, so eine Rakete, die ins Weltall geschossen wird, um zum Mond zu fliegen oder zum Asteroiden. Da gibt's. Ich habe mal geguckt, also so durchschnittlich braucht so eine Rakete 12 Tonnen Treibstoff beim Starten, 12 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. Also 12 Tonnen Treibstoff pro Sekunde. Und am Ende bringt die Raumsonde 250 Gramm Weltallstaub zur Erde. Also so viel wie ein Stück Butter. Ja, die Wissenschaftler sagen jetzt, ja, aber, das ist so quasi eine Rechtfertigung. Ja, aber. In diesem Staub, da haben wir tatsächlich Moleküle gefunden von Kohlenstoff und Wasser entdeckt. Und deshalb können wir jetzt bestimmt herausfinden, woher wir Menschen kommen. Ist das wirklich so? Ich bin davon überzeugt, nein, das ist nicht so. Ich bin da stattdessen, ja, zum Beispiel bin ich davon überstaunt, wozu Gott uns befähigt. Wir Menschen können tatsächlich Raketen bauen, Menschen reinsetzen, zum Mond fliegen und wieder zurückkommen. Aber Gott hat uns noch dazu befähigt, etwas viel Wertvolleres zu tun, viel wertvoller. Wir müssen unsere Augen aufmachen und über die Schöpfung ins Staunen kommen. Denn das, was wir da sehen, das kann niemals durch Zufall entstanden sein. Ich bin davon überzeugt, je weniger ein Mensch etwas über die Evolutionstheorien weiß oder die angenommene Evolution, je weniger ein Mensch darüber weiß, umso fester glaubt er daran. Oder andersherum gesagt, je mehr ein Mensch sich wirklich mit der Schöpfung oder mit uns Menschen auseinandersetzt, mit dieser Komplexibilität vom Leben auseinandersetzt, desto weniger kann man daran glauben, dass das alles durch Zufall entstanden sein kann. Und da stelle ich mir die Frage, warum die Menschen lieber Staub aus dem Weltall holen, anstatt an Gott zu glauben. Dass viele Menschen lieber an den Zufall glauben, anstatt dass sie an einen Gott der Liebe glauben, der alles kreiert hat, der so intelligent ist, dass er das alles kreiert hat. Warum ist es so? Es sind ganz viele Antworten möglich. Ein Grund dafür ist, so glaube ich, dass viele Menschen nicht an Gott glauben. Das sind unter anderem die katastrophalen Zustände in vielen Kirchen. Da gibt es Theologen, die selber nicht mehr an Gott glauben. Kirchen, die lehren, dass man im Grunde genommen an alles glauben kann. Irgendwie sind das ja auch alles Götter. Kirchen, denen ihre Macht und Geldgier wichtiger ist als das Evangelium. Und ein weiterer Grund ist, dass die Menschen es verlernt haben, mit Gott zu reden. Weil auch die Theologen verlernt haben, mit Gott zu reden. Dass die Menschen es verlernt haben, sich diese so wunderbare Schöpfung sich wirklich intensiv anzusehen und dann darüber in Staunen zu kommen. Auch das, was David damals schon sagte, ja, die Himmel erzählen uns etwas davon, die Schöpfung erzählt uns etwas davon, von diesem Gott, allmächtigen Gott. Und dennoch können wir, wenn wir es wirklich zulassen, sehen und erkennen, wie wunderbar er alles gemacht hat. David weist in diesen ersten Versen seines Psalms darauf hin, wenn wir unsere Augen öffnen, dann können wir sehen, dass es eben diesen Schöpfer gibt. Es ist der Gott, der den Namen Yahweh oder Yahweh hat. 7-mal erwähnt David in den nächsten Versen diesen Namen Gottes. Noch bevor ich jetzt zum Vers 8 komme, möchte ich noch eine Frage zu dem bisherigen stellen. Noch einmal die Frage, warum schicken die Menschen lieber Raketen ins Weltall, um 250 Gramm Weltraumstaub zu holen, blasen dafür hunderte Tonnen Treibstoff in die Luft, bauen riesige Raketen, geben Millionen Euro aus, um das Ganze zu finanzieren, anstatt dass sie lieber an einen Gott der Liebe glauben, der so intelligent ist, dass er das alles machen kann. Mein erster erlernter Beruf, ich denke, viele von euch wissen das, mein erster erlernter Beruf ist ja Holzmechaniker, ein Handwerk. Unser Ausbilder hatte die Aufgabe, uns etwas beizubringen. Manchmal, da wunderte er sich über uns, wenn wir versuchten, die Werkstücke fertig zu kriegen, so gerade am Anfang der Ausbildung. Und dann stellte er manchmal auch sichtlich genervt die Frage, warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Ja, schon mal gehört? Warum sollte man es einfach machen? Es geht ja auch umständlich. Er hatte aufgrund seines großen Erfahrungsschatzes natürlich oftmals einfachere Lösungen. Aber so sind wir Menschen. So sind wir Menschen ganz oft leider. Warum sollte ich meine Beziehungen einfach gestalten, wenn ich meine Beziehungen auch kompliziert gestalten kann? Warum sollte ich meine Freizeit genießen, wenn ich mir meine Freizeit stressig gestalten kann? Und so weiter. Warum soll ich an einen Gott der Liebe glauben, wenn ich lieber an das glauben will, was im Staub aus dem Weltall ist? David erinnert uns daran, dass wir diesen Schöpfergott, diesen Gott der Liebe, eben besser kennenlernen. Und wir können uns unser Leben einfacher gestalten, wenn wir ihn da beim Wort nehmen. Und ab Vers 8 geht David noch weiter in diesem Gebet darauf ein. Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Mit Gesetz des Herrn meint David, so meine ich, vor allen Dingen erst einmal die Tora, also die 5 Bücher Mose. Jetzt denken einige vielleicht, aber die 5 Bücher Mose, da geht es ja nicht nur um die Gesetze, da wird ja zum Beispiel auch von der Schöpfungsgeschichte erzählt. Ja, das stimmt. Aber in den 5 Büchern Mose geht es eben auch und ganz stark um die Gesetze Gottes. Dann, so meine ich, sollten wir bedenken, dass wenn David hier von den Gesetzen Gottes spricht, dann denkt er an etwas anderes, wenn wir an Gesetze denken. Wenn wir an das Wort oder an Gesetze denken, dann denken wir immer im Grunde immer an Recht und Ordnung, einhalten und übertreten. Ja, vielleicht belohnt werden, aber auf jeden Fall, wenn wir übertreten, bestraft werden. Die Gesetze in den 5 Büchern Mose beinhalten natürlich auch solche Gesetze, wo es einfach um Recht und Ordnung geht. Und auch wenn Gott sagt, auch wenn wir uns nicht dran halten, dann hat das negative Auswirkungen für uns. Aber in diesen Gesetzen Gottes erfahren wir viel mehr als einfach nur um einhalten, nicht einhalten, wenn nicht einhalten, dann bestraft werden. In diesen Gesetzen Gottes erfahren wir sehr viel über die Ziele und die Ideen, Entschlüsse, die Gedanken, die Vorhaben, die Vorsätze, die Zielrichtungen Gottes. Wir erfahren ganz viel, auch in diesen Gesetzen Gottes, ganz viel über das Wesen Gottes. Ja, wir erfahren ganz viel über den Sinn unseres Lebens. Gott hat alles in seinen Gesetzen festgehalten, woher wir Menschen kommen. Schöpfungsgeschichte, das gehört auch mit dazu. Wohin wir Menschen gehen, Ewigkeit, die Heilsgeschichte Gottes wird auch in den Gesetzen offenbart. Welchen Sinn unser Leben hat, Anbetung Gottes. Wenn du die Mosebücher liest, dann musst du erkennen, dass das nicht einfach nur Gesetze sind, sondern wenn du die Mosebücher aufmerksam liest, dann hast du die Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen. Und dadurch hast du die Möglichkeit, den Sinn deines Lebens besser zu verstehen. Und dann wirst du erkennen, dass Gott dich dein Gegenüber gemacht hat, wenn du mit ihm redest und die Beziehung zu ihm vertiefst. Die Befehle des Herrn sind richtig, das ist jetzt Vers 9, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Ja, das ist oftmals ein weiter Weg, dass ein Mensch sich über diese Ordnungen Gottes freuen kann, von ganzem Herzen freuen kann. Ja, lieber fliegen sie ins Weltall und holen von dort Staub von einem Asteroiden und wollen sich ihre eigenen Erkenntnisse schaffen. Doch der Weltraumstaub wird keine Erkenntnis darüber bringen, woher wir Menschen kommen oder welchen Sinn unser Leben macht. Der Weltraumstaub und was da drinnen ist, der wird uns nicht trösten, wenn wir traurig sind. Und er wird uns nicht Hoffnung geben, wenn wir hoffnungslos sind. Aber Gott hat uns eben genau das gegeben, Trost und Hoffnung und den Sinn unseres Lebens in Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das war 1. Petrus 1, Vers 3. Ich mache mal weiter mit den Versen 10 und 11. Die Frucht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig und allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. David ist begeistert. Er kommt ins Schwärmen. Wofür begeistert er sich? Für die Früchte, die in uns Menschen entstehen, wenn wir uns ihm, dem Schöpfer, zuwenden. David ist begeistert. Er sagt, rein und ewig, wahrhaftig und gerecht, köstlicher als Gold, süßer als Honig. David bewundert Gott, seinen Schöpfer. David bewundert die Früchte, den Reichtum, den wir von ihm, dem Schöpfer, bekommen können. David kommt hier nicht über den irdischen Reichtum ins Schwärmen. Gott hat ja auch den König David wirklich reich gemacht. Er war König von Israel. David war bestimmt der reichste Mann Israels. Doch hier kommt David über den geistlichen Reichtum ins Schwärmen, den alle Menschen bekommen können, egal ob arm oder reich oder egal in welchem Land wir leben. Dieser Reichtum steht allen Menschen zur Verfügung. Deshalb auch diese Aufforderung von mir: Erkenne den eigentlichen Sinn deines Lebens, dass du ein Gegenüber Gottes bist. Vers 12. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Hier wird David seinem Gott gegenüber auch ganz persönlich. David erinnert sich daran, dass er selber der Knecht Gottes ist. Also er, der König, ist der Knecht, der Diener Gottes, dass er selber sich durch die Weisheiten Gottes warnen lassen muss. Und wer sie hält, der bekommt einen großen Lohn. Und auch da ist kein Geld gemeint, sondern David meint damit, dass wir verstehen den eigentlichen Sinn, worum es in unserem Leben geht. Doch leider hat auch David sich in anderen Zeiten seines Lebens sich eben genau daran nicht gehalten und musste die negativen Folgen ertragen. Eine der ganz schweren Sünden, die David begangen hatte, war der Ehebruch mit Bathseba, der Frau des Urias, eines seiner treuesten Soldaten. David zeugt ein Kind mit Bathseba. Dann will er das Kind dem Mann, dem Uria, zuschieben. Das gelingt nicht. Deshalb schickt David Uria an die Front in den sicheren Tod. Nachdem er dann dort gestorben ist, nimmt er Bathseba zur Frau. Doch Gott lässt dieses Kind sterben. Nach der Geburt lässt Gott dieses Kind sterben. Und im Grunde genommen erkennt David erst dann die große Sünde und bereut sein Handeln bitter. Dieses Ereignis ist sicher eines der dunkelsten Kapitel im Leben von David. Warum wird David dennoch immer wieder als das große Vorbild dargestellt? Ja, weil unser Leben oftmals dem Leben von David ähnelt, mit all unseren Höhen, mit all unseren Tiefen. Aber was wir von David lernen können, ist, dass er seine Fehler dann auch wirklich bereut hat, ernsthaft bereut hat und in diesem Fall auch verzweifelt geweint hat, um sich dann immer wieder aufs Neue der Gnade Gottes zuzuwenden. Und David hat niemals aufgehört, ein Beter zu sein, auch nicht in diesen Situationen, als sein Kind im Sterben lag, niemals aufgehört hat zu beten. Denn gerade dann, wenn wir unsere Schuld erkennen, gerade dann brauchen wir doch diesen barmherzigen und gnädigen Gott. Ich lese dazu aus Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Vers 13 in dem Psalm: Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Ja, das ist so eine Frage, die auch wir uns immer wieder stellen sollten. Habe ich mich jetzt falsch verhalten oder nicht? Dass wir uns selbst hinterfragen. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wir uns unserer Schuld gar nicht bewusst sind. Und David ist so feinfühlig, dass er auch daran denkt und Gott darum bittet, dass Gott ihm das offenbart, wenn er falsch liegt. Vers 14. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Hier bittet David seinen Gott darum, dass er ihn beschützt. Wovor beschützt? Vor überheblichen Menschen bewahrt. Stolzen, überheblichen Menschen, die es nicht gut mit ihm meinen. Also vor Menschen, die einem das Leben unnötig schwer machen. David erkennt, dass gerade solche überheblichen, schwierigen Menschen uns manchmal dazu verleiten, dass wir dann auch falsch reagieren. Deshalb bittet David hier darum, dass Gott es gar nicht dazu kommen lässt, dass solche Menschen ihn angreifen und ihm das Leben schwer machen können, damit David sein Leben in Frieden leben kann. Im Vater unser sagt Jesus dazu, Matthäus 6, Vers 13, lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Und schon David hatte das auf dem Herzen, was auch Jesus seinen Nachfolgern weitergibt. Bewahre uns davor, führe uns gar nicht erst dahin, sondern schenke uns den Frieden, den wir brauchen. Und Vers 15, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. David beendet diesen Psalm mit einer wunderbaren Bitte. Ja, darum bitte ich dich, mein Schöpfergott, Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Du bist mein schützender Fels, mein starker Erlöser. Und damit endet David diesen Psalm im Grunde genommen mit Anbetung, mit der Anbetung Gottes. Du bist mein Herr, mein Adonai, mein Yahweh, mein Fels, mein Erlöser. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Ich möchte, auch wenn der Psalm heute etwas länger ist als letzte Woche, diesen Psalm mit euch gemeinsam beten, so wie wir es auch letzte Woche mit dem Psalm 23 gemacht haben. Also ich beginne und ich möchte euch bitten, dass ihr die nach rechts eingerückten Verse lest. Lasst uns das gemeinsam, diesen Psalm gemeinsam betend lesen. Ein Psalm Davids vorzusingen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich, wie ein Held zu laufen, die Bahn. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Frucht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben von großer Missetat. Amen.